Es ist immer auch wertvoll, wenn wir ein biblisches Buch wirklich sozusagen in zusammenhängenden Betrachtungen durchgehen. Das sind doch manche Dinge, die einem dann auch durch die Konzentration, durch dieses gesammelte Betrachten und aufeinander beziehen, stärker auffallen, als wenn man das zum Beispiel in verschiedenen Predigten über Wochen verteilt betrachtet. Wir wollen mit Gottes Hilfe also den 2. Thessalonicher Brief miteinander durchgehen an diesem Wochenende. Ich bin gebeten worden, vorher noch was zu mir zu sagen, will ich vielleicht ganz kurz tun. Mein Name ist Rudolf Eberzeuser, bin 59 Jahre alt, verheiratet mit meiner Frau Undine, wir dürfen 10 Kinder haben. Die Deborah hattet ihr ja schon in euren Reihen. Und ich bin mit 30 Jahren erst zum Glauben gekommen, war früher Marxist und linker Aktivist und bin relativ jung im Glauben in die charismatische Bewegung hineingekommen, wo wir, meine Frau und ich, 4 bis 5 Jahre sehr aktiv beteiligt waren, bis wir gemerkt haben, wir haben hier eine endzeitliche Verführung vor uns. Das war ein falscher Geist, das waren falsche Dinge, die uns da gesagt wurden, wir wurden verführt. Das war so etwas wie ein erwecklicher Einschnitt in unserem geistlichen Leben. Das hat mich aufgeweckt für die Tatsache, dass wir in der Endzeit leben, was mir vorher nur so ganz allgemein vertraut war, aber nicht, was es wirklich bedeutet. Und das hat mich auch tiefer in Gottes Wort hineingeführt, hat dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ich muss mich mit der Lehre der Schrift, mit den Zusammenhängen, auch mit den Dingen beschäftigen, die uns vielleicht nicht so liegen und nicht sofort zufliegen. Der 2. Thessalonicher Brief ist auch so ein Brief, der vielleicht manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil er im Gegensatz zum 1. Thessalonicher Brief nicht so sehr ermunternd ist, als vielmehr auch ernst und herausfordernd. Und manchmal ist es ja so, dass wir als Gläubige um solche Texte eher einen Bogen machen. Das war bei mir früher auch so. Aber dann habe ich gemerkt, nein, ich muss mich mit der Lehre, mit den Zusammenhängen des Wortes Gottes beschäftigen. Sonst laufe ich bei allem frommen Wollen in die Irre. Gott hat es so geführt, dass ich dann ein Lehrbuch schreiben durfte, erstmal über die Lehren der charismatischen Bewegung. Und Schritt für Schritt ist eigentlich da auch so eine gewisse Aufgabenstellung und Berufung, in der Bibellehre dem Herrn zu dienen, offenbar geworden. Ich durfte dann eine Zeit lang bei der Revision der Schlachterbibel mitwirken und danach kam eben mehr und mehr der Ruf auch in den vollzeitlichen Dienst. Ich mache also immer wieder Vorträge in Gemeinden über Endzeitthemen, aber auch über allgemeine erbauliche Themen. Also ich habe auch noch manche andere Bibelbücher betrachtet, schon in Gemeinden, erbauliche Themen, aber eben auch so aufklärende Themen behandelt. Soweit also zur Person. Wir wollen vielleicht am Anfang eine kurze Einführung in diesen 2. Thessalonicher Brief geben. Ich habe schon gesagt, es ist ein Brief, der eher herausfordernd ist, der ernste Dinge behandelt, der letztlich auch über die Endzeit handelt. Und das ist übrigens auch so eine Sache, die so nebenbei bemerkt in der Schrift offenbar wird, wenn wir studieren, dass gerade die 2. Briefe der Apostel besonders über Endzeit und Verführung handeln. Das gilt für den 2. Korintherbrief, in dem einige Dinge gelehrt werden über Endzeit, über Verführung. Das gilt eben noch stärker für den 2. Thessalonicher Brief, aber auch für den 2. Timotheusbrief und für den 2. Petrusbrief. Ja, das sind alles Briefe, die prophetisch sind, die ein Stück sehr stark auf die Zukunft, auf die Endzeit der Gemeinde bezogen sind und aus denen wir sehr, sehr viel lernen können für unser Glaubensleben in der heutigen Zeit. Deswegen ist es, denke ich, sehr gut, dass wir eben auch diesen 2. Thessalonicher Brief behandeln. Noch einmal zur Erinnerung, die Gemeinde der Thessalonicher war ja eine sehr junge Gemeinde, die aus dramatischen Verfolgungszuständen entstanden ist, Apostelgeschichte 17, wir werden das jetzt nicht noch einmal lesen, aber es war ja so, dass praktisch diese Gemeinde entstanden ist, als der Apostel Paulus da kühn und treu das Evangelium verkündigt hat und dadurch, wie es so manchmal ist, ein wirklicher geistlicher Sturm entstanden ist. Auf der einen Seite haben sich Menschen bekehrt, Juden wie auch Heiden, auf der anderen Seite haben die ungläubigen Juden einen ganz schlimmen Widerstand gegen den Apostel Paulus und diese junge Gemeinde entfacht, so dass da auch es ganz bald schon zu Verfolgung gekommen ist. Diese Gemeinde musste sozusagen in dem Feuerofen des Leidens ihre ersten Schritte im Glauben tun. Das hat ihnen aber nicht geschadet, sondern das hat sie gestärkt. Das haben wir gesehen im ersten Thessalonicher Brief. Diese Gemeinde war in vielem sehr, sehr kraftvoll in ihrem Zeugnis des Evangeliums. Sie waren treu, sie hatten Liebe, Glaube und Hoffnung. Und der Apostel Paulus hat Freude gehabt an dieser Gemeinde, auch wenn er schon im ersten Brief zum Ausdruck bringt, dass er besorgt war, ob sie in diesen Leidensprüfungen auch wirklich bei dem Herrn bleiben würden. Und er war ganz beruhigt und erfreut, von Timotheus zu hören, dass das der Fall war. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und den zweiten Thessalonicher Brief haben wir vordergründig deshalb, weil in dieser jungen Gemeinde ganz offensichtlich schon relativ bald danach verführerische Leute reingekommen sind. Leute, die mit verschiedenen Mitteln versucht haben, die Thessalonicher zu verwirren. Die Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn war eine Stärke dieser Gemeinde. Wir sehen das ja im ersten Thessalonicher Brief, dass der Apostel Paulus immer wieder auf die Wiederkunft des Herrn zu sprechen kommt. Ganz besonders war das eben in 1. Thessalonicher 1, Vers 10 der Fall, wo er ja als Kennzeichen ihres Glaubens mit auch erwähnt hat, und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Also diese unmittelbare Erwartung der Wiederkunft des Herrn war eine der Dinge, die diese junge Gemeinde gestärkt haben, die ihren Glauben lebendig und brennend gemacht hat. Und nun hat der Feind versucht, über falsche Prophetie und über falsche Lehre diesen Glauben zu erschüttern und durcheinander zu bringen. Das war eigentlich der Hauptanlass dieses Briefes, dass da Leute gab, die gesagt haben, ja, so mehr oder weniger, die Entrückung ist eigentlich schon passiert, ihr seid schon wirklich im Tag des Herrn und ihr seid jetzt unter den Zorngerichten Gottes. So ähnlich muss es wohl gewesen sein. Zumindest war nicht klar, kommt jetzt schon der Zorn Gottes und werden wir eben doch nicht durch Jesus errettet vor dem kommenden Zorn? Sind wir mittendrin? Sind diese Verfolgungen womöglich ein Zeichen des Zornes Gottes? Das sind so diese Zusammenhänge. Der Apostel Paulus sah sich geleitet, den Thessalonichern nochmal einen aufklärenden, belehrenden und ermunternden Brief zu schreiben. Etwa 50 nach Christus entstanden, vermutlich aus Korinth geschrieben, und dieser Brief versucht, die Zusammenhänge deutlich zu machen zwischen den Verfolgungen, in denen die Thessalonicher standen, der kommenden Entrückung und dem danach folgenden Gerichtstag des Herrn, dem Auftreten des Antichristen. Da wird also sozusagen ein Endzeitbogen gespannt, die Lehre über die letzten Dinge, über die Aufeinanderfolge und den inneren Zusammenhang dessen, was in Zukunft geschehen muss. Und das macht diesen Brief auch für uns sehr, sehr wertvoll und wichtig, weil wir leben nun in der letzten Phase der Endzeit und für uns sind diese Aussagen eigentlich noch viel aktueller und brennender geworden, die der Apostel Paulus hier gibt. Ja, also das mal so als allgemeinen Zusammenhang und Rahmen. Wir wollen einfach jetzt abschnittsweise erst einmal das erste Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefes miteinander lesen, im zweiten Vortrag dann eben das zweite Kapitel. Ich lese mal 2. Thessalonicher 1 ab Vers 1. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, dieser Briefgruß ist ja im Grund sehr ähnlich in den verschiedenen Briefen des Apostels Paulus. Immer wieder ist es ihm ein Anliegen, Gnade und Frieden zu wünschen. Ist auch vielleicht so ein Punkt, wir haben ja zum Teil, wenn wir uns grüßen, sehr, sehr lässige und inhaltsleere Formeln. Es wäre schön, wahrscheinlich geht's gar nicht, dass wir uns auf diese geistlichen Grußformeln auch wieder besinnen könnten. Ja, die Hebräer, die Juden und auch die frühen Christen haben sich gegrüßt mit Shalom. Das heißt, Friede sei mit dir. Das ist ein Segenswort. Das ist etwas, was man eigentlich auch gar nicht so ohne weiteres vor jemanden sagen darf, ohne dass man es nicht auch meint. Ja, hallo und grüß dich. Das sind sehr, sehr inhaltsleere Dinge, ja. Aber es gibt zum Beispiel auch bei uns Formeln, die eigentlich mal früher geistlich waren, ja. Adieu zum Beispiel oder Ade heißt eigentlich sei Gott befohlen. Adieu. Sei Gott ans Herz gelegt, ja. Davon haben wir heute nicht mehr sehr viel in unserem Umgang im Alltag. Also Gnade euch, Friede euch. Das war der Gruß. Aber was vielleicht noch interessant ist, er sagt hier etwas, was er sonst nirgends sagt, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das sind so Kleinigkeiten. Das ist eine ungewöhnliche Formulierung. Aber es erinnert daran, dass der Herr Jesus schon gesagt hat, Gott wird euch zeigen, nach Pfingsten, dass ich in euch bin und ihr in mir seid. Das ist ein Ausdruck einer ganz tiefen, engen Beziehung und einer herrlichen Geborgenheit in Christus. Und ich denke, das ist kein Zufall, dass der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist es einer Gemeinde schreibt, die in großer Bedrängnis war, die verfolgt wurde, die Not erlitten hat. Und er sagt ihr, ihr seid in Gott geborgen. Es erinnert uns vielleicht an Kolosser 3, eine Stelle, die ich sehr, sehr liebe. Da heißt es ja, ab Vers 1, Kolosser 3, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist ein wunderbares Wort. Ja, das zeigt uns, wir sind eigentlich schon im Himmel sozusagen verpflanzt. Unsere Stellung geistlicherweise ist nicht mehr hier auf der Erde, sondern im Himmel. Und es ist geborgen und verborgen mit Christus in Gott. Und dort kann der Teufel, der brüllende Löwe, nicht hinkommen. Er kann es nicht antasten, kann nicht aus der Hand des Vaters rauben. Ich denke, alle diese Gedanken sind in dieser ganz kurzen Formulierung ein Stück angetönt und dürfen auch uns ermutigen. Ja, dann lesen wir weiter. Vers 3. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber, so dass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Ja, also diese Briefe sind schon ganz schön herausfordernd. Und immer wieder herausfordernd finde ich, was der Apostel Paulus oft in Nebensätzen über sein Gebetsleben sagt. Der Apostel Paulus hat sehr, sehr viel gebetet. Wenn wir die verschiedenen Briefe studieren, dann müssen wir feststellen, ja, er sagt den verschiedensten Gemeinden, ich bete täglich für euch, unablässig. Also er war ein geistlicher Vater, er hat diese Gemeinden nicht nur gegründet durch Evangelisation, sondern er hat sie ständig auf dem Herzen getragen. Und er war ständig im Gebet für sie. Und was mich auch immer wieder herausfordert und überführt, der Apostel Paulus hat da ganz viel gedankt. Ich weiß nicht, also ich tue das nicht so oft. Wenn ich Fürbitte tue, auch für unsere Gemeinde, dann sehe ich oft die Probleme im Vordergrund und ich bete dann schon, dass der Herr Gnade schenkt, Belebung, das und jenes korrigiert und kuriert. Aber ich danke zu wenig. Weiß nicht, wie es euch geht. Danken wir füreinander. Der Apostel Paulus sagt hier, dass er dankt alle Zeit. Und er sagt, wir sind es Gott schuldig. Also das ist interessant. Also wir dürfen bei allem, was uns vielleicht Not macht und beschwert im Zustand der Gemeinden, auch mit vielleicht bei Mitgeschwistern, wir dürfen zuallererst mal danken. Es ist etwas Gewaltiges, wenn wir wissen dürfen, das ist ein Kind Gottes, das ist jemand, der errettet ist aus Gnade, der im Himmel angeschrieben ist, das ist etwas Wunderbares, da dürfen wir zuallererst mal dafür danken, dass Gott Gnade gegeben hat in dem Leben des anderen. Ganz unabhängig davon, was wir vielleicht sehen, was uns vielleicht weniger erbaut, zuallererst mal dürfen wir diesen Blick lernen. Sage ich auch mir. Ja? Und dann danken wir. Dann danken wir für die Gnade, die Gott schon gegeben hat. Und er hat ja verheißen, dass er das gute Werk, das er begonnen hat, auch zu Ende führen wird. Also dann dürfen wir auch Hoffnung haben für jedes Kind Gottes, das wir kennen und für das wir beten. Und das kommt, denke ich, auch in den Gebeten des Apostels Paulus zum Ausdruck. Er dankte alle Zeit. Nun war es so, dass der Zustand der Thessalonicher auch ein sehr ermutigender war. Ich weiß nicht, ob wir das von uns sagen können, dass der Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von uns zunimmt, allen gegenüber. Können wir uns mal prüfen. Erstens mal, der Glaube wächst über die Maßen. Weiß nicht, wie es mit deinem und mit meinem Glauben aussieht. Der Glaube, der wachsen kann, das ist ja das persönliche Vertrauen zu Gott. Das Vertrauen, dass Gott eingreift in unserem Leben, dass er unsere Gebete erhört, dass er tun kann über Bitten und Verstehen, weit über das hinaus, was wir meinen zu erkennen. Epheserbrief. Und der Glaube, der ist bei uns vielleicht manchmal sogar am Schrumpfen. Das geht nämlich leider auch. Auf jeden Fall können wir uns fragen und dürfen wir auch den Herrn immer wieder bitten, Herr, schenk doch, dass mein Glaube wachsen darf. Dass ich dir mehr zutraue. Dass ich auch, wenn ich vielleicht enttäuschende, schwierige Erlebnisse gemacht habe, und das macht ja jeder von uns in seinem Glaubensleben, dass ich trotzdem nicht resigniere und mein Glaube abnimmt, statt zunimmt. Zu unserer geistlichen Reifung und unserem geistlichen Wachstum sollte dazugehören, dass unser Glaube zunimmt. Nun war das sicher so, die Thessalonicher waren in einer ganz besonderen Lage. Und es ist eigentlich immer das Beschämende und Traurige, wenn jemand, ein Gläubiger, in Armut und in Not ist, in Verfolgung und Druck, dann wächst er mehr. Wir, die wir in Frieden, Sicherheit, Wohlstand und einer gewissen äußerlichen Absicherung leben, wir haben es da etwas schwerer zu wachsen. Der Glaube wächst an Herausforderungen. Und wo sind unsere Herausforderungen? Wir hätten schon welche, aber gehen wir die auch richtig an? Das sind so Fragen, die wir uns stellen dürfen. Ja? Der Apostel Paulus ist davon ausgegangen, dass jeder gesunde Gläubige wächst. Er spricht von dem Glauben und er spricht von der Liebe. Und zwar von der Agape-Liebe. Nicht von der Filio-Liebe, nicht von der Sympathie. Wir mögen wahrscheinlich einige Geschwister in unserer Gemeinde mehr, und andere, mit denen haben wir mehr Mühe. Es ist normal, es ist menschlich. Aber göttlich ist eine Liebe, die jedes Kind Gottes eigentlich mit der gleichen Liebe liebt. Weil es da gar nicht drum geht, ist der mir sympathisch, bringt der mir was, liegt der auf meiner Wellenlänge oder vielleicht auf einer ganz anderen. Das ist die Frage der menschlichen Sympathie. Sondern die Agape-Liebe liebt die einen Menschen, weil sie verlorene Sünder sind und Gott sie auch liebt, und die anderen Menschen liebt die Agape-Liebe, weil sie erlöste Kinder Gottes sind, und der, der den Vater liebt, der liebt auch die, die von dem Vater gezeugt sind, sagt der erste Johannesbrief. Ja? Das ist also eine geistliche Liebe, eine Liebe, die absieht von dem, was sympathisch oder weniger sympathisch an den Menschen ist. Und deswegen kann er hier auch schreiben, die Liebe, die Agape, jedes Einzelne von euch nimmt zu, allen gegenüber. Ja, damit haben wir nämlich Schwierigkeiten, mit allen. Wir haben alle unsere Kandidaten, wo wir Mühe haben mit der Agape-Liebe, oder? Es wäre gut, wenn wir uns genau die mal im Geiste vornehmen und für sie beten und sie ganz besonders segnen. Dann wächst vielleicht auch da unsere Liebe zueinander. Wisst ihr, auch da muss man sagen, in der Bedrängnis ist da natürlich auch ein Segen, den wir so nicht haben. Wir leben ziemlich individualistisch, jeder lebt für sich, jeder ist unabhängig, kommt eigentlich auch ohne den anderen klar oder meint es jedenfalls zumindest. In Wirklichkeit stimmt es ja gar nicht, weil geistlich gesehen sind wir Glieder eines Leibes und die Bibel sagt, wir brauchen einander. Wir können gar nicht als Glied des Leibes unabhängig von den anderen Gliedern leben, sondern wir brauchen den Dienst und die Wirkung des anderen. Aber wir meinen, weil äußerlich wir eigentlich recht gut abgesichert sind, wir könnten ziemlich unabhängig voneinander leben. Also wenn Verfolgung und Armut herrscht, dann rücken die Gläubigen näher zusammen. Und es steht besser um die Liebe jedes Einzelnen allen gegenüber. Ja? Da haben wir einen Nachteil, da haben wir sozusagen ungünstige Bedingungen. Aber ihr Lieben, das ist kein Grund zu sagen, naja gut, dann lassen wir es halt so laufen, wie es aussieht mit der Lieblosigkeit, mit der Gleichgültigkeit untereinander. Ja, sondern es muss uns immer wieder ein Stachel sein, dass wir beten, Herr, lass mich meinen Bruder, meine Schwester mehr lieben und annehmen und sie mit deinen Augen sehen. Und lass uns als Gemeinde eine Gemeinde sein, die in der Liebe jedes Einzelnen zu allen wächst, zunimmt. Ja? Und das ist immer wieder eine Herausforderung, auch weil unser Fleisch eben da gar nichts davon hält. Aber der Geist Gottes möchte das. Er möchte das in unserem Leben bewirken. Und es ist gut, wenn wir das ehrlich vor Gott zugeben, wie es da aussieht, und wirklich beten, Herr, verändere mich, dass ich andere mehr lieben kann. Und auch das ist wichtig, da wird nicht gesagt, und das ist ja oft die Beschwerde von manchen Christen, ja, ich bekomme so wenig Liebe in der Gemeinde, ja, sondern es geht darum, Liebe zu geben. Es geht nicht darum, sich zu beklagen, dass man so wenig kriegt, sondern es geht darum, mehr zu geben. Das ist der Gesichtspunkt der Bibel. Ja. Also der Apostel Paulus konnte diese Gemeinde als ein Vorbild hinstellen in anderen Gemeinden. Es waren ja alle verfolgt, mehr oder weniger stark. Alle hatten etwa dieselben Schwierigkeiten in dieser Anfangszeit. Und der Apostel Paulus hat andere ermutigt und hat gesagt, schaut euch diese Thessalonicher an. Ja? Die haben ein ungewöhnliches Maß an Verfolgung erlitten und trotzdem sind sie in der Liebe, in der Hoffnung, im Glauben gewachsen. Sie haben standhaftes Ausharren gehabt. Das hatten wir auch schon im ersten Brief. Dieses Drunterbleiben, diese Geduld in den Prüfungen und Nöten auszuharren, bis Gott die Lösung schenkt. Und wir alle stecken in Anfechtungen und Nöten. Und wir alle haben es nötig, standhaftes Ausharren zu üben, zu erbitten und wirklich auch uns vom Herrn da hineinführen zu lassen. Dass wir lernen, es ist zu unserem Besten, was uns widerfährt. Diese Bedrängnis, die ist dafür da, dass ich sie ertrage und dass Gott in dieser Bedrängnis sein Werk an mir tut, bis er die Not wegnimmt. Das ist ein schwieriger Gesichtspunkt, das ist eine geistliche Sicht. Wir haben oft eine menschliche Sicht, da sagen wir, wann ist das endlich aus? Warum mutet mir Gott das auch noch zu? Wenn wir geistlich es sehen, dann sagen wir, Gott hat das für mich ausgesucht. Es ist ja kein Zufall, es ist auch keine Willkür, sondern es ist Gottes liebende Absicht mit mir und deshalb halte ich Gott im Vertrauen still. Das ist standhaftes Ausharren. Und das hatten diese Thessalonicher, sie waren nicht verbittert durch diese schwere Verfolgung, sondern sie hat sie innerlich gestärkt. Und das ist dieses Wunder Gottes, das Gott tun kann bei jemandem, der geistlich umgeht mit seinen Bedrängnissen. Dass die Bedrängnisse uns stärken, statt uns zu zerbrechen. Sie hatten auch Glaubenstreue. Das ist ganz interessant hier. Schlachter übersetzt hier ein Wort, nämlich Pistis. Das kann manchmal Glauben und manchmal Treue übersetzt werden. Und hier gibt's so ein paar Stellen in diesem Brief, da weiß man gar nicht, wie man das übersetzen soll, weil es beides eigentlich bedeutet, ja? Und deswegen sagt er hier Glaubenstreue. Also man könnte sagen, eure Treue oder auch euren Glauben oder auch eben eure Glaubenstreue. Weil das gehört hier zusammen. In dem Moment, wo ich Gott vertraue, bleibe ich auch bei dem Bekenntnis zu Christus. Klar, wenn sie sich distanziert hätten von dem neuen Glauben, wenn sie ein Stück in die Passivität, in den Untergrund gegangen wären, dann wäre ihre Verfolgung wahrscheinlich weniger geworden. Es gehörte Glauben und Treue dazu, weiter zu diesem Messias, zu dem Herrn Jesus zu stehen, obwohl ihnen das Gewalttätigkeit, Verleumdung, Feindschaft eingebracht hat von den Menschen. Und diese Glaubenstreue, die ist gestärkt worden und gewachsen in den Verfolgungen und Bedrängnissen. Und das erinnert uns an die Lehre der Bibel, die wir auch schon im ersten Thessalonicher Brief gelesen haben in Vers 4, 3 und 4 im dritten Kapitel. Da heißt es nämlich, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Also Bedrängnisse sind etwas, das gehört zum christlichen Leben dazu, zum Glaubensleben dazu. Das ist uns verordnet von Gott. Wir brauchen uns gar nicht beklagen. Wir müssen uns eher fragen, was ist nicht in Ordnung, wenn die Bedrängnisse völlig fehlen. Und dann heißt es weiter, als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Der Apostel Paulus war so wie der Herr Jesus auch. Er hat nicht versucht, den Leuten irgendwie eine schöne Idylle vorzumalen, so wie bei uns in der Werbung, dass man bei einem Produkt immer die Vorteile anpreist und die Nachteile verschweigt man. Ja, das ist unehrlich. Und Gott hat es ganz anders immer gemacht. Der Herr Jesus hat ganz klar gesagt, überschlagt die Kosten, bevor ihr mir nachfolgt. Und er hat ihnen ganz klar gesagt, ihr werdet Verfolgung ernten. Das Schwert wird durch eure Familien gehen. Einer gegen den anderen. Schwiegervater gegen Schwiegertochter und so weiter. Ja? Also er hat ganz klar gesagt, worauf es ankommt. Und der Apostel Paulus hat es genauso gemacht. Das waren junge Gläubige, aber er hat ihnen gleich vorausgesagt, wenn ihr diesen Glauben annehmt, dann werdet ihr Bedrängnisse erleben. Weil die Welt hasst die Kinder Gottes. Da gibt es eine Front. Die können wir gar nicht umgehen. Wir erinnern uns auch an Apostelgeschichte. Vielleicht lesen wir das auch nochmal. Apostelgeschichte 14, weil das eben auch für uns so wichtig ist. Da heißt es, Vers 22, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Wisst ihr, und das ist eben auch der Punkt, wir werden nicht verfolgt, wir sind auch nicht arm, also gibt es andere Bedrängnisse. Weil Bedrängnisse müssen sein. Beklagen wir uns? Sind wir bitter? Hadern wir mit Gott wegen der Bedrängnisse, die Gott uns verordnet hat? Dann sollten wir das vielleicht nochmal überdenken. Ja, es ist Gottes liebende Pädagogik, Gottes liebende Erziehungsarbeit an uns. Und wenn wir an dem Punkt sind, an dem Gott uns letztlich haben will, dann werden wir sogar danken für die Bedrängnisse und uns freuen. Das ist die Stufe, die wir im Jakobusbrief finden. Ja, das ist ganz schön viel verlangt. Ja, das ist herausfordernd. Aber ich möchte es nur sagen, so steht es geschrieben. Achtet es als lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet, sagt Jakobus. Aber wie gesagt, der Anfang ist, denke ich, dass ich erstmal lerne, die Bedrängnisse geistlich anzunehmen und zu sagen, ja, Herr. Und das ist die Herausforderung, die du mir gegeben hast, dass mein Glaube dran wachsen darf. Und darin werde ich deine Gnade sehen, wenn ich ausharre. Und dann empfangen wir einen Segen aus den Bedrängnissen. Und das war auch bei den Thessalonichern der Fall. Nun, sie waren schwer verfolgt worden und darauf geht der Apostel Paulus jetzt in den nächsten Versen ein. Ich lese mal ab Vers 5. Sie, nämlich diese Verfolgungen und Bedrängnisse, sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Wisst ihr, da kommen natürlich schon so die Fragen auf. Wir glauben an einen allmächtigen Gott, der Himmel und Erde regiert. Warum lässt es Gott dann zu, dass die Menschen uns, unsere Häuser abbrennen, uns vertreiben, dass sie uns Böses tun können, vielleicht sogar jemanden umbringen aus unserer Gemeinde? Das ist ja der Fall in den Ländern, wo Verfolgung ist. Warum muss dieser treue Bruder ins Gefängnis kommen? Hätte Gott nicht die Macht haben können, ihn zu bewahren? Das sind Fragen, die kommen ja auf. Hat Gott uns vielleicht da im Stich gelassen? Und deswegen versucht der Apostel Paulus den bedrängten Thessalonikern einen geistlichen Blick zu geben. Er sagt, diese Bedrängnisse und Verfolgungen sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Da muss man vielleicht verstehen, dass in der Bibel Gericht nicht so verstanden wird wie bei uns oft. Gericht ist das rechtssprechende Handeln Gottes. Das Handeln Gottes als Herrscher und Richter zugleich. In der Bibel gibt es keine Gewaltenteilung. Ja? Der Herrscher ist zugleich auch der Richter. Und der Richter ist zugleich auch der Herrscher. Also es geht einfach darum, Gott hat einen gerechten Richterspruch verfügt. Er hat nämlich verfügt, dass zum einen die Kinder Gottes leiden müssen, Bedrängnis und Verfolgung leiden müssen in dieser Weltzeit. Und zum anderen hat er verfügt, dass sie dafür an der Herrschaft, der triumphalen Herrschaft des Messias in der kommenden Weltzeit Anteil haben soll. Das ist also Gottes Regierungsverfügung, könnte man sagen. Das hat nichts damit zu tun, dass Gott damit ein Gericht über die Thessalonicher bringen wollte im Sinne einer Strafe, sondern es hat damit zu tun, dass Gott in dieser Sache eine Rechtsentscheidung getroffen hat, als Herrscher. Und diese Rechtsentscheidung ist, die Gläubigen, ganz besonders die in der Bedrängnis und Verfolgung sich bewähren, werden einen himmlischen Ausgleich, einen göttlichen Ausgleich bekommen, indem sie in besonderer Weise in dem kommenden messianischen Reich Teil an der Regierung, an der Herrschaft haben werden. Also jetzt in dieser Zeit leiden und Bedrängnis. Es gehört dazu, das ist von Gott so verordnet. Und es hat auch etwas zu tun mit unserer Läuterung und Zubereitung. In Hebräer 2, Vers 10 steht, dass der Sohn Gottes selber durch Leiden vollendet wurde. Das ist ein Geheimnis. Aber im Himmel, in der Herrlichkeit, in der Gemeinschaft mit dem Vater hat der Sohn Gottes kein Leiden gekannt. Aber auf der Erde hat er Leiden ertragen, willig und im Gehorsam. Und wir, die wir alle möglichen Dinge in unserem Leben haben, die geläutert werden müssen, die ein Stück weggeschmolzen werden müssen aus unserem Charakter, wir werden auch durch Leiden zubereitet und geläutert. Anders ausgedrückt, wenn wir später einmal oben dran sein werden, dann müssen wir jetzt unten durchgehen. Ja, das ist die biblische Ordnung. Und die ist auch gut so. Ihr Lieben, wenn ein Gläubiger, der noch sein Fleisch hat, heute obendran wäre, das ist brandgefährlich. Würdet ihr euch das wünschen? Wenn ihr euer Herz kennt, wünscht es euch nicht. Ihr würdet dabei verderben, weil Macht und Reichtum jeden Menschen verderben. Auch Gläubige können dadurch ein Stück verdorben werden. Also Gott weiß, warum er es so geordnet hat, dass die Heiligen, die Kinder Gottes, zuerst einmal leiden müssen und unten durch müssen. Weil Gott hat vor, dass wir später einmal mitregieren. Das ist einfach Gottes Ordnung. Wir verstehen vielleicht nicht alles draus. Ich möchte nochmal lesen aus Römer 8, Vers 17 und 18. Da gibt's ja auch an anderer Stelle Lehre und Aussage darüber. Da heißt es, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wir hätten gerne sofort Herrlichkeit und wären gerne immer oben. Das ist menschlich. Aber Gott sagt, nein, du musst zuerst leiden und zuerst unten durch. Sonst würde dich die Herrlichkeit verderben. Ja? So wie diesen herrlichen Engel, der sich überhoben hat, diesen Cherub, und der rebelliert hat gegen Gott. Und das haben wir alles noch in uns. Und deswegen gibt uns Gott erst Macht und Herrlichkeit, die Anteil an diesem Erbe des Christus, wenn unser Fleisch weggenommen ist in der Verwandlung nach der Entrückung. Dann gibt es keine Gefahr mehr, wenn Gott uns Macht anvertraut. Heute wären wir hochgefährdet durch Macht. Also erst unten durch, dann oben. Und dann die zweite Stelle, die das auch nochmal bezeugt, ist der zweite Timotheusbrief, zweiten Kapitel. Da lesen wir auch eine Aussage darüber. Und da heißt es, 2. Timotheus 2,12, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Also das ist genau diese heilsgeschichtliche Ordnung. Ja, jetzt gilt es, in den Leiden und Bedrängnissen standhaft zu bleiben, zu erdulden, treu zu bleiben dem Herrn. Und dann wird der Herr das einmal alles lohnen. Und genau dieser Zusammenhang, den stellt der Apostel Paulus hier den Thessalonichern vor Augen. Ihr müsst jetzt leiden, aber das heißt, ist ein Ausdruck dessen, dass Gott euch einmal das Reich mitgeben will. Deswegen heißt es von den Überwindern, sie werden die Heidenvölker richten, mit eisernem Stab weiden. Also sie haben Anteil an der Herrschaft des Messias, wenn es einmal soweit ist. Und genau deshalb müssen wir zubereitet werden. Und jetzt unten durch, so wie auch der Herr Jesus selbst in seiner irdischen Zeit in Niedrigkeit auf der Erde war, nicht in Herrlichkeit, nicht in Macht. Das sollten wir verstehen, dann können wir die Leiden und Schwierigkeiten besser annehmen, uns besser damit auseinandersetzen. Also es ist nicht, dass Gott die Thessalonicher im Stich gelassen hätte. Und es ist auch nicht, dass Gott Zorngericht an ihnen üben würde, dass diese Verfolgungen über sie gekommen sind. Sondern es ist einfach Gottes Läuterungshandeln an denen, die einmal des Reiches, der Königsherrschaft gewürdigt werden. Und dann kommt er auf die Zukunft. Einmal wird Gott denen, die jetzt scheinbar triumphieren, die willkürlich die Christen verfolgen und böse behandeln, einmal wird Gott ihnen Vergeltung geben. Und das wird in der kommenden Weltzeit sein. Normalerweise nicht jetzt. Manchmal auch jetzt schon. Aber das ist die Ausnahme, ja? Diese kommende Weltzeit, diesen kommenden Abschnitt des Handelns Gottes nach der Zeit der Gnade, das stellt der Apostel Paulus jetzt den Thessalonichern vor. Gott ist gerecht, er ist der Richter der Welt, er ist mächtig. Dass er es jetzt nicht zeigt und die Thessalonicher und die anderen Gläubigen nicht vor der Verfolgung beschützt, das hat pädagogische Gründe. Aber Gott wird sehr wohl Vergeltung üben für die Übergriffe der Verfolger. Und das ist jetzt dieser nächste Abschnitt, wo es geht um die herrlichen offenbar werden des Christus im Tag des Herrn, der ja auch der Tag des Christus ist. Da kommen wir dann im zweiten Kapitel noch einmal drauf. Aber hier heißt es, ich lese noch mal ab Vers 6 im Zusammenhang, wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht. Also der Apostel sagt, schaut her, in der kommenden Zeit, wenn die Abrechnung Gottes gekommen ist, dann geht es genau andersrum. Dann werden die, die jetzt oben dran sind und triumphieren und euch bedrücken, die werden dann Bedrängnis erleiden. Und ihr, die ihr jetzt Bedrängnis erleidet, ihr werdet Ruhe haben, Frieden und herrliche Ruhe bei dem Herrn. Es ist immer so gewesen in der Bibel, dass Gott die Heiligen, die Gläubigen in ihrem Alltagsleben ermutigt hat durch einen Blick auf das Zukünftige. Wir haben den oft nicht so. Wir leben sehr, sehr in der Gegenwart und wollen da unsere Belohnung und unsere Trost und unsere Hilfe haben. Aber der Apostel Paulus sagt immer wieder, jetzt leide ich, aber dann werde ich Lohn und Herrlichkeit haben. Er hat also ganz stark sich ermutigen lassen von diesem Blick auf die Zukunft. Vielleicht sollten wir das auch mehr tun. Auf jeden Fall, ja, der Apostel lenkt die Blicke dieser bedrängten Gläubigen auf den Augenblick, wo der Herr Jesus vom Himmel her offenbar wird mit den Engeln seiner Macht. Das ist nach der Entrückung. Da ist die Gemeinde schon in der Herrlichkeit beim Herrn und genießt schon die Ruhe. Aber dann kommt das, dass die Torheit des biblischen Zeugnisses der Gläubigen gerechtfertigt wird. Wenn wir biblisch Zeugnis geben vor den Menschen, dann müssen wir sagen, es gibt einen lebendigen Gott und er übt Gericht. Ihr kommt nicht weg mit den Sünden. Diese Menschheit wird nicht wegkommen mit ihren Sünden, mit ihrem Götzendienst, mit ihren Morden, mit ihrer Jagd nach Reichtümern. Mit all dem wird sie nicht wegkommen, sondern es gibt einen Tag, wo Gott Gericht üben wird. Und dann wird niemand entrinnen, der nicht Zuflucht gesucht hat bei dem Lamm Gottes, bei dem Herrn Jesus. Das muss unsere Botschaft sein. Und genau wie die Gottlosen den Noah verspottet haben und gesagt haben, ha, guck dir diesen Narren an, der sagt, da kommt eine große Flut und baut auch noch mitten auf dem trockenen Land eine Arche. Der ist ja verrückt. Das ist eine Witzfigur. Das haben sie gesagt, bis der Regen kam. Und genau das sagt hier der Apostel Paulus, schaut her, eure Botschaft von dem kommenden Zorngericht, die wird einmal gerechtfertigt werden. Und zwar dann, wenn der Richter selbst in Macht und Herrlichkeit vom Himmel kommt und Feuer senden wird unter die Gottlosen. Dann werden sie nicht mehr spotten und lachen. Dann werden sie erschrecken und anerkennen müssen, dass diese gläubigen Christen recht hatten. Nur, dass es dann ihnen auch nichts mehr nützt. Ja, also es kommt der Moment, wo der Herr Jesus Christus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht offenbar wird. Der Herr Jesus ist verborgen jetzt. Der Herr Jesus ist, wir wissen das, als der auferweckte Sohn des Menschen zur Rechten Gottes in der Höhe. Und alle Macht ist ihm gegeben. Aber das ist alles verborgen. Ja? Wo sehen wir, dass alle Macht dem Herrn Jesus gegeben ist? Der Hebräerbrief sagt, wir sehen es noch nicht. Weil Gott es immer noch zulässt, dass diese Welt unter der Macht des Teufels und der Menschen, der bösen Menschen, weitergeht und weitergeht und weitergeht, bis das Maß der Bosheit erfüllt ist. Dann kommt Gottes Gericht. Ja? Sehen wir im zweiten Kapitel. Also, dann wird diese Botschaft, die so verlacht wurde von dem kommenden Gericht, wird gerechtfertigt werden von Gott selbst. Und dann wird niemand mehr spotten. Dann werden die Menschen sehen, dass Gott tatsächlich Vergeltung übt. Warum tut das nicht schon jetzt? Nun, wir wissen es. Das ist gesagt in einer zentralen Stelle, die uns beschäftigen soll, auch im Zusammenhang mit dem, was wir jetzt da lesen im zweiten Thessalonicher Brief, nämlich der zweite Petrusbrief. Ein ganz wichtiger Brief auch, den ich euch sehr ans Herz lege zu studieren. Dort wird genau derselbe Zusammenhang nämlich behandelt. Ich lese einfach mal einige Verse aus dem zweiten Petrus 3, aus diesem dritten Kapitel dieses wichtigen Briefes. Ab Vers 3. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Also Noah, das Beispiel von Noah wird hier angeführt. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zu dem Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Das ist fast wörtlich genau dasselbe, was wir jetzt in 2. Thessalonicher 1 gelesen haben. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Nun, das wurde geschrieben im 1. Jahrhundert. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Etwa 2000 Jahre sind vergangen. Tatsächlich 2 Tage in der Rechnung Gottes. Ja? Gott hat tatsächlich zugewartet. Lange, lange zugewartet. Warum eigentlich? Warum hat er das Gericht nicht schon lange vorher gebracht? Nun, Vers 9 beantwortet es. Da heißt es, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Seine gewaltige Wahrheit. Wir können Gott dankbar sein, dass er so lange zugewartet hat, sonst wären wir alle nicht dabei, bei den Erretteten. Wir können Gott dankbar sein, dass er so viel Geduld hatte mit den Sünden der Menschen. Gott sieht diese ganzen Gottlosigkeiten, die Verbrechen, die Bosheiten, die Lästerungen gegen Gott. Und es wird alles aufgeschrieben, das wird alles angerechnet. Und trotzdem wartet Gott noch zu, weil er möchte noch, dass Menschen zur Buße kommen. Dass Menschen errettet werden. Er weiß genau, wie schrecklich der Tag des Gerichts sein wird. Er hat es auch, wenn wir Gottes Wort lesen, auch im Alten Testament, diese prophetischen Worte über den Tag des Herrn, da werden wir dran erinnert. Das wird schrecklich werden, wenn der Zorn Gottes über die Menschen kommt. Und genau deshalb zögert Gott diesen Zeitpunkt hinaus und wartet, ob nicht noch Menschen umkehren und diese Gnade und Erlösung annehmen, die in dem Herrn Jesus gegeben ist. Ihr Lieben, ja, das müssen wir den Menschen auch sagen, wenn ihr das hinauszögert und meint, ihr könnt noch ein bisschen Sündenleben euch erkaufen damit, dann seid ihr Narren. Niemand weiß, wann dieser Tag der Gnade zu Ende ist und wann der Tag des Gerichts kommt. Und deswegen heute ist der Tag und die Stunde, wo die Botschaft zur Umkehr gehört und befolgt werden sollte. Wir wissen nicht, ob es morgen noch geht. Also Gott wartet, aber er hat diesen Gerichtstag schon festgesetzt. Bei Gott ist er schon fest. Und er wird niemals von diesem Gerichtstag abgehen, sondern dieser Gerichtstag wird hundertprozentig über diese Erde kommen. Und das ist genau das, was die Spötter, die Gottlosen, auch die falschen Christen des breiten Weges bestreiten. Die sagen, oh, es gibt gar kein Gericht Gottes. Ja, zum Beispiel die Emerging Church oder diese ganzen Irrlehrer, die heute sind, die sagen, ach, Gott wird schon alle Menschen vergeben und alle Menschen in den Himmel bringen. Und Gott hat eine wunderbare optimistische Zukunft. Das, was in der Bibel steht, das muss gar nicht in Erfüllung gehen. Das sind genau diese Spötter aus 2. Petrus 3. Die sagen, da kommt gar kein Gerichtstag. Es wird alles immer schöner. Es wird alles immer besser und christlicher mit der Welt. Ja? Das ist eine Lüge. Das ist eine raffinierte Verführung. Die Bibel sagt, Gott wartet zu, aber nicht beliebig lange. Vers 10 in 2. Petrus 3, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Wisst ihr, wir sind manchmal ein bisschen sehr weltverliebt. Manchmal auch technikverliebt, ne? Das ist so eine Problematik von uns modernen Menschen, dass wir denken, oh, was gibt es alles Tolles? Smartphones und Computer und Audi Coupés mit 580 PS und Doppelaufladung und das und jenes, ja? Wisst ihr, und wenn da ein Christ vielleicht in Versuchung kommt, sich an solche Sachen zu hängen, dann sollte er sich mal daran erinnern, Moment mal, in nicht allzu langer Zeit wird es alles verbrennen. Wisst ihr, im tausendjährigen Reich wird es kein Hightech geben. Das wage ich mal zu behaupten, aufgrund dessen, was in der Bibel steht. Ja? Da bewegen sich die Leute wieder auf Kamelen vorwärts. Ja? Diese ganzen tollen Erfindungen, auf die der Mensch sich so viel einbildet, die wird Gott verbrennen, weil sie nichtig sind. Das heißt nicht, dass wir nicht das ein oder andere ganz nüchtern gebrauchen können, aber da brauchen wir uns nichts drauf einbilden. Das ist nichts Tolles. Das ist letztlich unter dem Gericht Gottes. Also die Erde und die Werke darauf verbrennen. Das alles, was auf die Menschen sich so viel einbilden, das wird einmal untergehen. Und zwar gründlich. Gott macht keine halbe Arbeit. Sondern alles, was durch die Sünde des Menschen befleckt ist, wird verbrannt und wird damit auch weggetan. So, und dieser Tag des Herrn, der kommt. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, dieses Bild, das früher bekannt war in den großen, reichen Königreichen. Da konnten ja, wo es noch keine Flugzeuge gab, die Könige nicht überall sein, um Gericht zu sprechen. Da war also irgendeine Provinz dieses großen Reiches und da gab es vielleicht diese oder jene Dinge, die sind angestanden. Irgendeine arme Witwe hat ihr Recht gefordert von einem reichen Grundbesitzer, der ihr Erbteil beschlagnahmt hat, betrügerisch an sich gerissen hat. Aber sie konnte ihr Recht nicht bekommen, bis der Tag kam. Der Tag, an dem der König kam, um Gericht zu halten in dieser Stadt. Ja, das konnte er nicht überall gleichzeitig. Er ist rumgereist, so haben das die Könige gemacht, und haben in den Provinzen, in den Regionen zu ihrer Zeit Gericht gehalten. Und auch konnte es sein, vielleicht musste jemand 2-3 Jahre warten, bis der König in seine Provinz kam. Ja? Wusste man auch nicht so genau vorher, wann der König kommt, der hat das nicht unbedingt angekündigt. Und genau das ist dieses Bild. Die Welt tut so, als gäbe es keinen gerechten, regierenden und richtenden Gott. Die Welt sagt, ich kann tun und lassen, was ich will, ich kann sündigen, kümmert sich niemand drum, nach mir die Sintflut. So, und die Bibel sagt, nein, es gibt einen Richter, deine Taten sind aufgeschrieben in seinem heiligen Buch und es gibt ein Gericht. Aber wir wissen auch den Tag nicht, wann der König kommt, um sein Gericht zu halten. Aber wenn er kommt, dann bist du dran, wenn du gesündigt hast. Das ist die Botschaft. Der Tag des Herrn kommt. Niemand weiß wann, aber er wird sicher kommen. Denn dieser Herr ist ein gerechter Richter. Er wird nicht beliebig zuschauen, wie seine Schöpfung von den rebellischen, sündigen Menschen und dem Teufel ruiniert wird, kaputt gemacht wird. Da gibt es ein Ende davon. Und dieses Ende kommt bald. Das wird sich nicht mehr Jahrhunderte hinausziehen. Ich denke, das dürfen wir mit aller Vorsicht sagen. Dazu sind die Dinge schon zu weit fortgeschritten. Wisst ihr, in dem Moment, wo der Mensch anfängt, zum Beispiel die Gene zu manipulieren und selber versucht, Menschen zu züchten, die vielleicht mit Kühen oder mit Bären oder mit irgendwelchen Tieren gekreuzt werden, damit sie bessere Arbeitstiere und Arbeitssklaven sein können. Wisst ihr, da läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich solche Sachen lese. Glaubt ihr, dass der Gott und Schöpfer so etwas dulden wird und zuschauen wird? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass unter anderem, wenn der Mensch in solche Bereiche vordringt, dass irgendwann, da wird das Feuer vom Himmel kommen müssen. Und es wird kommen. Das sagt die Bibel hier. Es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Also niemand denkt sich das. Da gibt es keine deutlichen Vorzeichen für die Menschen dieser Welt. Die denken, ach, ist alles wunderbar, es wird immer besser. Und plötzlich kommt dieser Gerichtstag. Ja, also das, ja, vielleicht noch diese letzten zwei Verse aus dem zweiten Petrusbrief. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Wisst ihr, das ist so der Punkt. Wir sind viel zu sehr verhaftet mit dieser Welt. Wir leben viel zu sehr in den Genüssen dieser Welt und wir sehen nicht, dass das alles verdorben ist durch die Sünde und von Gott gerichtet wird. Sonst würden wir geheiligter und konsequenter in unserem Glauben leben. Auch dafür ist es gut, dass wir uns mit diesem kommenden Tag des Herrn beschäftigen. Macht man ja nicht gerne. Ne? Das ist ja ein bisschen unangenehmes Thema. Zorngericht, Verderben. Ne? Wir lesen lieber auch positive Bibelstellen. Ne? Aber wisst ihr, es ist wichtig, auch diese Dinge sind zu unserer Belehrung und Erbauung geschrieben, weil wir das beachten müssen, wenn wir weise und besonnen und gerecht und gottesfürchtig in der jetzigen Weltzeit leben wollen. Also die Antwort, die wir haben, ist Heiligung und Absonderung von dieser Welt, die schon jetzt dem Tod geweiht ist. Indem er das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Also wir sollen nicht sein wie die Welt, die das verdrängt und so tut, als käme der Gerichtstag gar nicht, sondern wir sollen ihn erwarten und wir sollen ganz bewusst so leben, dass wir wissen, dieser Tag kommt und dass wir die Zeit, die uns zugemessen ist, heilig für den Herrn verbringen und nicht weltverliebt, in Sünde verstrickt, so halb in der Welt lebend. Ja, das sind vielleicht so Gedanken, die da ganz heilsam und hilfreich sind im Hinblick auf diesen kommenden Tag des Herrn. Jetzt gehen wir wieder zurück zum zweiten Thessalonicher Brief. Da heißt es ja in Vers 8, er wird dann kommen in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Wisst ihr, da sind zwei Leute, zwei Arten von Menschen angesprochen. Und das muss uns auch nachdenklich machen. Auf der einen Seite diejenigen, die Gott nicht anerkennen. Man könnte auch übersetzen, die Gott nicht erkennen, aber das ist, denke ich, schon gemeint im Sinne von Römer 1, 18 folgende, nämlich die, die Gott eigentlich erkennen könnten, aufgrund der Schöpfung, aufgrund des Zeugnisses, das Gott allen Menschen gegeben hat, durch seine Werke. Ja? Jeder kann Gott ein Stück weit erkennen, dass es einen Gott gibt, der mächtig ist. Und wenn man das nicht tut, wenn man das nicht anerkennt, das ist schon persönliche Schuld und Sünde des Menschen. Das sagt der Apostel Paulus in Römer 1 ganz deutlich. Also diejenigen, die sozusagen sagen, ich habe mit Gott nichts am Hut. Wie oft hört man das? Kann schon sein, dass es Gott gibt, aber ich will mit ihm nichts zu tun haben. Ich lebe mein Leben so, wie es mir passt und nach mir die Sintflut. Das sind die, die Gott nicht anerkennen. Die nicht bereit sind zuzugeben, dass es einen lebendigen Gott gibt, der uns geschaffen hat, der uns das Leben gegeben hat und der einen Anspruch auf unser Leben hat, der einen Anspruch darauf hat, dass wir für ihn leben und nicht für uns selbst. Das sind die einen, die das Gericht Gottes erleben werden, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Und dann gibt es die, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Das ist nochmal eine andere Gruppe. Das sind solche, im Gegensatz zu den Gottlosen, die eben einfach die Offenbarung Gottes aus der Schöpfung missachtet haben und so getan haben, als gäbe es keinen lebendigen Gott. Die haben eine viel größere Verantwortung, diese zweite Gruppe. Das sind solche, die haben diese Rettungsbotschaft gehört. Aber sie waren nicht gehorsam. Das ist ganz interessant, hier wird gar nicht gesagt, die haben es nicht geglaubt, sondern es sind ihr nicht gehorsam gewesen. Wisst ihr, das Evangelium ist eine herrliche Botschaft. Das Evangelium sagt dem Menschen, du bist zwar ein Sünder und hast Böses getan gegenüber Gott und Gott muss dich richten und muss das Todesurteil über dich aussprechen. Aber weil Gott dich liebt und weil Gott möchte, dass du nicht in der Hölle verloren gehst in diesem ewigen Feuer, deswegen hat er seinen Sohn gesandt und hat alle deine Schuld auf ihn gelegt und ihn an deiner Stelle hinrichten lassen, sterben lassen, sodass die Strafe für deine Schuld von dem unschuldigen Sohn Gottes getragen wurde. Und wenn du jetzt gehorsam bist, wenn du Buße tust und wenn du den Herrn Jesus als Herrn und Erlöser für dich annimmst, dann wird dir Gott alle deine Schuld vergeben. Und dann wirst du als Kind Gottes ein Erbe sein in dem Reich. Das ist das Evangelium. Aber das Evangelium fordert den Menschen heraus zu antworten. Das können wir nicht einfach hören und von uns wegschieben und sagen, naja, ist ja ganz nett, dass man das auch weiß, ja. Irgendwann mal werde ich mich vielleicht schon bekehren. Aber jetzt will ich erstmal mein Leben genießen. Jetzt wird erstmal einer drauf gemacht. Ich will doch kein Frommer sein. Tja, das ist eine ganz ernste Verantwortung. Wenn man diese Rettungsbotschaft kennt und weiß davon und weist sie zurück und sagt, nee, nichts für mich. Auch diese Menschen werden, wenn der Herr Jesus wiederkommt, ein schreckliches Gericht erleben. Gott wird Feuer senden. Feuer und den Zorn vom Himmel her über diese Menschen. Und das ganz Traurige und Tragische und Schlimme ist, dass genau derjenige, der Richter ist, der herrliche, ernste, zornige Richter, der zuvor als das sanfte Lamm Gottes gekommen ist, um alle unsere Schuld zu tilgen. Der Herr Jesus war der Sanftmütige und Demütige, der sich von den Menschen hat bespucken lassen, schlagen lassen, verhöhnen lassen, der am Kreuz nicht der Aufforderung der Spötter gefolgt ist, steige doch herab vom Kreuz. Das hätte er tun können. Er hat es nicht getan, sondern er hat gelitten bis zum Letzten, um dich und mich zu erlösen aus unserer Sünde und Schuld. Aber dann, wenn der Tag des Herrn kommt, dann wird es genau dieser Herr Jesus Christus sein. Genau das Lamm wird dann der Löwe von Juda sein. Und das ist eine dieser ernsten Stellen, die mich immer wieder bewegen, wenn ich sie lese in der Offenbarung, wo es heißt, ihr Berge bedeckt uns, ihr Hügel fallt auf uns, denn der Zorn des Lammes ist offenbar geworden. Der Zorn des Lammes. Verstehen wir, was das heißt? Er ist derjenige, der jetzt noch unsere Zuflucht ist. Derjenige, den wir anrufen dürfen. Wer den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden, um die Rettung zu erfahren. Aber wenn der Zeitpunkt gekommen ist und wir das nicht getan haben, wenn wir das herausgeschoben haben, abgelehnt haben, das Evangelium, dann wird genau dieser sanfte Herr als der Richter uns gegenüberstehen und wird diese Menschen, die dem Evangelium nicht gehorsam waren, im Zorngericht zur Verantwortung ziehen. Das sagt die Bibel glasklar. Das lesen wir hier. Und diese Strafe wird schrecklich sein. Ewiges Verderben. Es ist etwas, was wir nicht verstehen können, dass in der Dimension im Bereich Gottes die Zeit und der Raum ausgeschaltet sind. Ewig heißt nicht unendlich lang, aber ewig heißt unendlich in dem Sinn, dass es keine Zeit gibt. Ja? Und damit auch kein Aufhören. Dass dieser Zustand, so wie wir jetzt hier auf der Erde sind, entweder errettet oder verloren, so wird es dann in der Ewigkeit sein und bleiben. Und das ist etwas, was wir einfach auch sagen müssen, auch wenn wir es nicht selber vielleicht ganz verstehen. Und dieser Ernst der Entscheidung, den umgehen ja viele Menschen, auch viele Christen umgehen das. Ja, und es ist auch verständlich, man will ja nicht gerne so eine unangenehme Botschaft an die Menschen weitergeben. Aber ein Stück weit sind wir dazu verpflichtet, einfach auch darauf hinzuweisen, dass eben unsere Haltung gegenüber Jesus Christus ewige Konsequenzen hat. Wenn wir ihn ablehnen und ohne ihn meinen, zurechtzukommen zu können, dann wird es in der Ewigkeit ewiges Verderben bringen. Und genauso, wenn wir ihn annehmen, dann wird es ewige Herrlichkeit mit sich bringen. Also hier sind wir zu einer Entscheidung gerufen, zu einer Entscheidung auf Leben und Tod, zu einer Entscheidung, die bis in alle Ewigkeit sich auswirkt. Ab Vers 10 noch die letzten Verse und dann kommen wir auch zum Schluss. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ja, also genau an dem Tag, wo die Welt Bedrängnis und Gericht erleiden wird, da werden die, die vorher bedrängt waren, verherrlicht werden. Die Brautgemeinde wird, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, in der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus dabei sein. Sie werden mit dabei sein, wenn dieses Gericht erfolgt, und sie werden mit dabei sein, wenn dieses Reich aufgerichtet wird, und sie werden mitregieren. Und deswegen, das ist der Punkt, dann wird das deutlich werden, was Sie aus dem Glauben geerbt haben und empfangen haben, nämlich ewige, unvergängliche Herrlichkeit. Nicht Ihre eigene Herrlichkeit, sondern Sie werden die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus an sich tragen. So wie der Mond die Sonne widerspiegelt, so werden die Erlösten eine verherrlichte Gemeinde sein, eine verherrlichte Braut, die zur Ehre des Bräutigams dient. Er wird verherrlicht in seinen Heiligen, bewundert in denen, die glauben. Und dazu gehörten auch die Thessalonicher, denn das Zeugnis des Evangeliums hat bei ihnen Glauben gefunden. Und nun kommt eben dieser Schlussabschnitt von diesem ersten Kapitel. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe. Also sie waren jetzt in der Situation der Prüfung. Diese kommende Verherrlichung und diese kommende Vergeltung, das stand alles noch vor ihnen. Das war noch nicht Wirklichkeit. Die Wirklichkeit war, dass sie Not hatten, Bedrängnis, Spott, Verachtung erlebten von ihrer Umwelt. Und dann betet der Apostel Paulus, dass Gott sie der Berufung würdig macht. Also die Berufung ist die Berufung zu der kommenden Herrlichkeit und zu dem Reich Gottes. Dazu waren sie berufen. Das war ihre künftige Bestimmung. Und wisst ihr, so wie es manchmal auch früher war, dass zum Beispiel ein Regent oder einer, der bestimmt war, von mir aus ein Feldherr zu werden, die mussten ganz bestimmte Prüfungen und besondere Wege gehen, um zubereitet zu werden. Ja, so hat das auch hier in diesem Bild, ist das der Gedanke, dass sie eben im Hinblick auf ihre kommende himmlische, herrliche Berufung und diesen Anteil an dem Regieren und dem Reich, dass sie jetzt sich dessen würdig erweisen sollten, indem sie im Leiden, in der Erniedrigung ausharrten und geduldig waren und duldeten und dass sie Wohlgefallen an der Güte, an dem Guten hätten, dass sie Gutes tun, sogar an ihren Feinden. Das ist etwas von dem Gewaltigsten, was Gott auch heute noch wirkt in extremen Situationen der Verfolgung. Ich lese immer ganz gerne Berichte von der evangelischen Karmelmission, von der Mission unter Moslems. Und dort ist es ja heute noch so, wie es damals bei den Thessalonichern war, dass da fanatische Moslems zu denen kommen, die ihnen das Evangelium verkündigen, die oft selber ehemalige Moslems sind und sagen, ich bring dich um, du Verräter. Und womöglich die Wohnung niederbrennen, womöglich sogar Frauen, Kinder umbringen oder quälen oder was nicht was. Und das finde ich immer gewaltig, dass dann solche Boten Christi Liebe und Vergebung erweisen können. In einer Weise, dass oft die härtesten Verfolger so getroffen werden und so überführt werden, dass sie sich deswegen bekehren. Weil ihnen Gutes getan wird von denen, die ihnen Böses getan haben. Ja, vielleicht ist das auch mit der Gedanke, dass sie in der Lage waren, Gutes zu tun, auch denen, die sie verfolgt haben, dass sie in der Lage waren, auch wirklich dieses Wirken des Glaubens kraftvoll durchzuhalten. Das sollte Gott zur Erfüllung bringen. Dass sie mitten in den Bedrängnissen Gutes tun und am Glauben festhalten können. Und das ist oft auch etwas, was, wie gesagt, die härtesten Verfolger, auch manche hartgesottene Quäler in den kommunistischen Gefängnissen, Aufseher, haben sich bekehrt, weil sie einfach erlebt haben, dass da Gläubige waren. Die haben das Schlimmste so einfach ertragen und waren froh und innerlich still und haben sie gesegnet. Ja, das war ihnen zu viel, das konnten sie nicht verkraften. Ja? Sie mussten sich ein Stück bekehren, weil sie überwältigt waren von diesem Zeugnis, das nicht von dieser Welt ist. Ja, das kann kein Mensch machen. So etwas ist übernatürlich. Das kann nur Gott in den Gläubigen erfüllen. Was ist das Ziel unserer Bedrängnisse und unserer Nöte und unserer Leiden hier auf der Erde? Damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht wird. Daran dürfen wir auch denken, dass Gott uns manchmal Wege führt, die einfach uns schwer sind, aber die zu seiner Ehre dienen. Das war auch ein Stück mit Hiob der Fall. Hiob wusste nichts von diesem Dialog zwischen dem Teufel und Gott. Dass es darum ging, dass er im Grund durch seinen Glauben Gott verherrlichen sollte. Wo der Teufel gesagt hat, nimm ihm nur das weg, was er hat und die Gesundheit, dann wird er dir schon absagen. Und deswegen ist Hiob rätselhafte Wege geführt worden. Ja, es war schwer für ihn, aber er hat immer Gott die Ehre gegeben und hat am Glauben festgehalten. Und zum Schluss wurde dadurch Gott verherrlicht und Hiob selber wurde geläutert. Und genau das ist der Gedanke hier auch, dass alle unsere Bedrängnisse, der Weg, den wir zu gehen haben in dieser Welt, dass es letztlich dazu dient, wenn wir am Herrn festhalten, mit ihm durchgehen, dass der Name unseres Herrn Jesus Christus in uns verherrlicht wird. Und dann wir in ihm. Gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, wenn wir standhalten können in Bedrängnissen und überwinden können, dann ist es nicht unser Verdienst. Das ist nicht, weil wir so toll sind, so geduldig, so stark, sondern es ist nur die Gnade Gottes. Ja? Überwinden ist Gnade. Aber wir haben eine gewisse Verantwortung, dass wir dem Herrn uns hinhalten und an ihm festhalten. Dann wird seine Gnade uns zum Ziel führen, auf eine Weise, in der der Herr Jesus Ehre bekommt. Ja, damit möchte ich schließen und noch zum Abschluss mit uns beten.